Kann gerne das erste Bild schon eingeblendet werden. Ich habe schon angedeutet, es geht heute um den heilsamen Zerbruch und dessen Folgen. Und ich merke immer wieder, wenn wir Menschen im neuen Land haben, so wie eben die vier, die aus sich berichtet haben, und von ihrem Zerbruch berichten, dann macht das auch was mit mir. Und es ist immer die Frage, wie nah bist du an deinen eigenen Brüchen des Lebens dran? Oft blenden wir sehr gerne im Alltag aus, da wo Enttäuschung gewesen ist oder da wo etwas nicht geklappt hat oder da wo wir merken, da sind wir schwach. Und wie sehr lassen wir das an uns heran? Wie sehr tragen wir eine Maske oder wie sehr sind wir tatsächlich ehrlich zu uns selbst, zu anderen, wo wir Grenzen, Schwächen, Zerbruch und Scherben haben? Und ich weiß nicht, wer schon mal von einfach dieser japanischen Kunst der Kintsugi gehört hat. Ich habe ein Video darüber gesehen und es geht darum, dass eben eine Tasse, ein Gefäß extra zerbrochen wird oder zerbrochen ist, viele Scherben, und dass die Scherben aufwendig wieder zusammengefügt werden und mit einer Paste, mit einem Kleber wieder zueinander gebracht werden und dann aber die ganzen Risse, die ganzen Kanten vergoldet werden. Und in diesem Video, so ein japanischer älterer Mann mit so einem spitzen langen Bart hat das liebevoll über Tage, über Wochen mit einem Gefäß gemacht. Und du siehst, wie er in aufwendiger Arbeit, aber mit einer großen Wertschätzung dieses Gefäß in die Hände nimmt und jede einzelne Scherbe zusammenfügt. Und das hat mich sehr berührt, wo ich gedacht habe, so muss Gott als Vater sein, dass er die Brüche unseres Lebens, die Scherben, all die Begrenzungen, Schwächen unseres Lebens nimmt und das, was in dieser Welt nichts wert ist, ist bei Gott auserwählt und kostbar. Und dass er sie nicht nur liebevoll zusammenfügt, sondern auch wenn sein Licht dann in uns scheint, und wenn man dann in das Gefäß eine Kerze hineinstellt, ein Teelicht ist das manchmal der Fall, dass gerade durch die vergoldeten Risse dann das Licht hindurch scheint. Und dass es einfach ein ganz besonderer Glanz ist. Und das ist ja auch die Realität. Das sagt uns ja das Wort Gottes, dass Gott gerade in unserer Schwachheit stark ist. Und dass er gerade unsere Schwächen benutzt, um sich zu verherrlichen. Und der Predigttext, der steht im Psalm 51. Und ich fände schön, wenn wir auch, um das Wort Gottes wertzuschätzen, dafür nochmal einmal aufstehen. Sind ausgewählte Verse und dort heißt es: Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen, meine Treuebrüche, nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils, deiner Rettung und stütze mich mit einem willigen Geist. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und du sagst, dass es lebendig ist, dass es schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist und dass es nie leer zurückkehrt. Dass da, wo wir drin lesen, da, wo wir es verkündigen, dass es immer etwas in unserem Herzen bewirkt. Und deshalb bete ich darum, dass durch deinen guten Heiligen Geist es tief in unser Herz eindringt, dass es Glaubenskraft und innige Verbindung zu dir hervorbringt, dass es das bewirkt, was du willst. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Einige kennen von euch wahrscheinlich den Psalm und auch diese Verse. Ich will trotzdem kurz den Hintergrund noch einmal verdeutlichen. Es ist so, dass der Prophet Nathanael zu David gekommen ist und dass er ihm ein Gleichnis genannt hat. Er hat gesagt, Nathan, er hat gesagt, da ist ein reicher Mann, der viele Schafe und Lämmer hat. Und da ist ein armer Mann, er hat nur ein Schaf. Und dies hat er in Liebe aufgezogen für seine Familie. Und der reiche Mann denkt, warum soll ich mich meiner Schafe bedienen? Ich nehme mir das des armen Mannes und das wollen wir schlachten. Und er tut es, weil ihm seine Schafe dafür zu schade sind. Und David ist empört und sagt, das geht nicht, dieser Mann muss sterben. Er hat sich einfach an dem Besitz des anderen bedient. Und Nathan sagt, du bist dieser Mann. Du hast dich an der Frau eines anderen bedient. Hast mit ihr sogar ein Kind bekommen. Hast sie schwanger werden lassen. Und hast den Mann, damit es vertuscht wird und nicht hervorkommt, zurückgezogen, damit er mit der Frau schläft. Und als er es nicht getan hat, da hast du ihn an vorderster Front gestellt. Und er ist umgekommen und letzten Endes hast du ihn umgebracht. David ist zutiefst betroffen. Und ich denke, dass an dieser Stelle ein innerlicher Zerbruch bei ihm passiert ist. Dass er an dieser Stelle ein anderer geworden ist. Dass, obwohl er schon viele Jahrzehnte mit Gott unterwegs gewesen ist, dass in seinem Innersten, Seele, Verstand, Herz eine Transformation passiert ist. Er hat seine Schuld erkannt. Nicht nur die moralische Schuld, sondern auch den Treuebruch zu Gott. Da, wo er sich von Gott dadurch entfernt hat und gemerkt hat, dass es eine große Distanz gibt. David zerreißt seine Kleidung, bittet Gott inständig darum, um Vergebung. Und Nathan sagt, und trotzdem, dieses Kind wird sterben. David isst tagelang nichts und bittet Gott darum, dass er das Kind verschont. Aber dieses Kind stirbt. Und nachdem es gestorben ist, nimmt aber David Bathseba zur Frau, stellt sich seiner Verantwortung und sie wird erneut schwanger. Und Gott segnet letzten Endes David dadurch, dass Salomo geboren wird, der dann den Tempel bauen darf, der dann große Weisheit erlangt und dieses Kind über die Maßen von Gott gesegnet wird. Aus diesem Zerbruch wird etwas Neues geboren. Und diese Geschichte hat mich deshalb so bewegt, weil ich merke, dass das, was David im Psalm 51, und dieser Psalm ist ja über Tage, über Wochen wahrscheinlich entstanden, dass das etwas ist, was zutiefst auch unser Gebet sein sollte. Und ich fand das total spannend, als ich dann im Originaltext die hebräischen Wörter nachgelesen habe, was sie alles bedeuten. Und da möchte ich mit euch auch einmal gemeinsam hinschauen. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Heute soll es nur um diesen einen Vers gehen. Und erschaffe, dort steht das hebräische Wort bara. Und bara bedeutet übersetzt neu machen, neu formen, aus dem Nichts heraus etwas Neues erschaffen. Und dieses Wort taucht nicht häufig auf in der Bibel. Es taucht auf am Anfang, als Gott diese Erde erschaffen hat. Und es ertaucht auf im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Dort heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dieses griechische Wort hat eine Parallele zu dem hebräischen Wort bara. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch von Narnia kennt, C.S. Lewis. Und in eines der Narnia-Bücher wird die Entstehung der Welt beschrieben. Es war dunkel, dann kommt die Morgenröte, dann die Farben, dann formt sich der Sand. Die Welt entsteht aus dem Nichts heraus. Und auch wenn es Bruchstücke sind, so wie du eben Manuel beschrieben hast, es ist oft noch so viel Altes da, es ist oft noch so viel Schweres da. Man spürt das Neue, aber es ringt mit dem Alten zusammen. So freue ich mich doch oft in Amelit, in Schorborn, in Hannover, wenn ich gerade im neuen Land immer wieder erleben darf, wie es in den Gesichtszügen der Menschen sichtbar wird oder im Charakter, der sich verändert, in einer Sichtweise, in einer Haltung, die plötzlich eine neue wird. Und oft sieht man es ja manchmal bei den anderen mehr als bei sich selbst. Und doch habe ich gemerkt, dass auch wenn Menschen mir erzählen, Michael, du hast dich verändert, gerade die schon seit Jahrzehnten mit mir unterwegs sind, meine Frau, wer auch immer, dass anscheinend ich auch nicht stehen geblieben bin, weil es ist ja ein lebenslanger Prozess, wo wir von innen nach außen erneuert werden. Bara, etwas Neues entsteht in uns. Dieser heilsame Zerbruch, der hat oft viel damit zu tun, dass zwar Altes noch da ist, aber dass du es besser ertragen kannst. Einer hat mir mal erzählt, oder vielmehr einer ist mal gefragt worden, bist du jetzt frei geworden von Ängsten? Bist du jetzt frei geworden von allen Sorgen und Nöten, die du vorher in deinem alten Leben hattest? Und die Person hat gesagt, nö, die habe ich alle noch. Ich merke tagtäglich, wie ich ständig Ängste habe, die ich von früher kenne. Am liebsten will ich weglaufen. Aber durch Jesus kann ich mich jetzt diesen Ängsten stellen. Ich muss sie nicht mehr verstecken. Ich kann sie mir selbst und anderen zeigen. Und ich merke, dass Gott sie gebraucht. Das bedeutet, wo ein heilsamer Zerbruch in dir geschieht, da versuchst du nicht mehr deine Schwächen, deine Begrenzungen, deine Kanten, deine Risse ständig zu verstecken. Gott will sie ja gebrauchen. Er strahlt durch sie hindurch. Du musst nicht mehr etwas verbessern und irgendwie kaschieren, sondern du kannst viel mehr authentisch werden. Aufgeben statt selber kämpfen. Das ist die Herausforderung, diese Kapitulation. Und das in einer Leistungsgesellschaft, das in einer Gesellschaft, wo es eigentlich darum geht, möglichst nach außen sich immer gut zu präsentieren. Und die Frage an dich, auch wenn du schon Jahrzehnte gläubig bist, inwieweit bist du da noch dran? Inwieweit sagst du, Gott, ich bin bei dir in der Schule und ich möchte, dass du mich veränderst. Ich möchte nicht länger etwas verstecken. Ich möchte es aushalten, meine Risse, Kanten, meine Begrenzungen nach außen hin zu zeigen und nicht etwas vorzuspielen. Erschaffe Gott in mir ein reines Herz. Lev Tahor. Lev heißt das Herz. Und in Sprüche 4,23 heißt es, behüte dein Herz mehr als alles andere, denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz mehr als andere, denn daraus quillt das Leben. Es geht darum, dass das Herz das Innerste, der Sitz, Seele, Geist, es sind nicht nur die Emotionen, es ist viel mehr. Und darum betet David dieses Gebet, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Und Tahor, das ist die Waschung im Tempel. Das ist das Wort, wo du in den Tempel gegangen bist, um dich als Priester zu säubern. In dem Becken mit dem Wasser, wo du dich gereinigt hast, um zu Gott, zu dem heiligen Gott vordringen zu können. Um ins Allerheiligste gehen zu dürfen. Um überhaupt Berührung mit Gott haben zu dürfen. Und heute dürfen wir wissen, Jesus hat am Kreuz alles vollbracht. Es ist das Opfer, was ein für allemal Reinheit schafft. Und ich weiß noch, als ich gerade ein paar Jahre gläubig war, da war ich in einer Gebetsgemeinschaft und plötzlich hat Gott mir so ein inneres Bild geschenkt. Manchmal ist es ja so, dass Gott auch durch Gedanken, durch Bilder redet. Und ich hatte das Bild von einer Schale und die war unten mit verkrustetem Dreck, mit verkrustetem Schlamm gewesen. der war richtig hart und ausgetrocknet. Und von oben kam kristallklares Wasser. Und dieses Wasser hat diesen verkrusteten Dreck aufgeweicht, rausgespült, bis am Ende nur noch kristallklares Wasser in diesem Gefäß war. Und mit diesem Bild wusste ich sofort, was gemeint war. Ich wusste sofort, um was es ging. Ich wusste sofort, welcher Schmutz in mir ist, der hart verkrustet ist. Und ich wusste, wie sehr ich diese Reinheit brauche. Dieses reinigende Wasser, dieses lebendige Wasser, was nur Gott geben kann. Und ich habe in dieser Gebetszeit einfach kapituliert. Ich habe mich Gott hingehalten, habe gesagt, nimm diesen Schmutz, mach ihn weich. Ich möchte ihn loswerden. Ich brauche dein reiniges, lebendiges Wasser. Ich möchte gereinigt werden. Ich möchte aufhören mit all dem, was mich verschmutzt. Und so oft durch unser Auge, durch so viele Sachen ziehen wir uns Schmutz rein. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. Wir dürfen durch Jesus täglich Vergebung empfangen. Vielleicht sind es manchmal auch die schlechten Gedanken, die du hast. Da, wo du dich über andere ärgerst. Gemeinde ist manchmal auch ein Ort, man kann sich so herrlich streiten, so herrlich verbittert sein. Man kann manchmal immer wieder anecken an dem anderen, sich empören über den anderen. Es ist wichtig, dass du das nicht runterschluckst. Es ist wichtig, dass du das wirklich benennst. Aber am entscheidendsten ist es, dass du immer wieder die Vergebung dort in Anspruch nimmst. Und bei uns im neuen Land, wir sind ja so 12 im Kernkreis, ein Leitungsteam. Wir haben heftige Zeiten, gerade in der Corona-Zeit hinter uns. Und manchmal konnten wir uns nicht finden, wir waren zerstritten. Aber da, wo wir miteinander gebetet haben, da konnten wir uns immer wieder finden und einander vergeben. Ich möchte euch ermutigen, in diesem Prozess nicht nachzulassen. Und nicht übereinander, sondern miteinander zu reden und euch auch Personen des Vertrauens, Seelsorger zu suchen, wo ihr merkt, da kommt ihr an Grenzen und da ist was Unreines. Erschaffe Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Ruach nachon. Das heißt fester Geist. Es ist der Geist, der Atem Gottes, der aber gleichzeitig in unserem Geist etwas Neues schafft. Und nachon bedeutet übersetzt beständig, treu, unerschütterlich. David erkennt, dass er in seiner Sünde wankelmütig und schwach ist. Und er bittet um Kraft, dass sein Geist fester wird. Und in mir Bekirbi bedeutet, dass David gebetet hat, nicht meine äußere Hülle soll sich verändern. Ich möchte nicht irgendwelche Verhaltensveränderungen vornehmen, die letzten Endes nicht echt sind und nicht lang anhalten, sondern ich brauche es, dass du mich von innen nach außen veränderst. Ich möchte aufhören, an mir selbst irgendwie etwas zu versuchen. Ich kapituliere, weil ich merke, ich brauche dich. Wie oft versuchen wir selber, äußerlich etwas an uns zu tun, strampeln uns ab und eigentlich geht es darum, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir loslassen und dass wir somit eben tatsächlich von innen heraus verändert werden. Die betenden Hände, wisst ihr, wofür die stehen? Ich habe mir sagen lassen, es geht darum, dass Gott mit dem Menschen verbunden sein möchte. Es ist die Verbindung, die wir im Gebet zum Ausdruck bringen durch die betenden Hände. Gott und Mensch kommen zusammen. Und dann geht es aber darum, wenn die Hände ineinander verschlungen sind, wie der Weinstock und die Reben, dass Gott und Mensch tief miteinander verbunden sind, sein Geist mit unserem Geist tief verbunden ist. Vielleicht hat David das damals schon gemeint. Im Alltag, in den Kleinigkeiten oder in den großen Dingen, in den Entscheidungen, in dem, wo wir Groll haben, was auch immer, dass Mensch und Gott zusammenkommen und dass sie miteinander verwoben sind. Das finde ich ein schönes Bild. Ich komme zum Schluss. Innerer Zerbruch ist ein Prozess, eine Entscheidung. Und sie mündet oft in eine freiwillige Hingabe. Es geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes und ist kein eigener Verdienst. Demut bedeutet, den Mut zu haben, sich mit seinen vergoldeten Rissen und Kanten zu zeigen. Die möglichen Folgen, da wo innerer Zerbruch in dir geschieht, die Früchte, die du im Alltag erkennen darfst oder wo andere es vielleicht oft mehr merken als du, ist, dass du mehr zu einem Teamplayer wirst und nicht mehr ein Einzelheld sein willst. Dass du die Einheit suchst, dass du Raum gibst, damit Gott eingreifen kannst und nicht selber ständig versuchst zu agieren. Dass du aufhörst, dich immer rechtfertigen zu müssen. Dass du nicht mehr deine eigene Meinung durchsetzen musst. Dass du Sehnsucht hast, die Nähe und die Intimität Gottes zu suchen. Unterscheiden zu können, was deine Erwartungen oder die Erwartungen anderer Menschen sind und was Gottes Ziel ist. Dass du nicht mehr getrieben bist, aber dass du kühn und mutig und leidenschaftlich für Gottes wirken wirst. In aller Unvollkommenheit, vielleicht noch vieles mehr, aber ich möchte uns heute mit der Predigt dazu ermutigen, dass wir genau diesen inneren Zerbruch immer wieder zulassen. Es ist ein Prozess des Lebens und dass wir dieses Gebet von David sprechen. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Amen.